Danke euch vielmals für euren Gesang und die musikalische Unterstützung. Das bereitet uns ja auch vor auf den Advent. Und der Advent ist so eine ganz besondere Zeit, weil die Adventszeit so eine ganz unterschiedliche Gewichtung in den Familien genießt. Je nachdem, aus welcher Familie man kommt und welchen Hintergrund man hat, ist die Adventszeit eine ganz besondere Zeit. Die entsprechenden Rituale, die entsprechenden Traditionen werden hochgehalten und ganz wichtig eingestuft. Ich komme aus einer Familie, wir hatten keine wirklichen Adventstraditionen. Weil in Tadschikistan wird Weihnachten zum Beispiel nicht am 24. gefeiert, sondern am 6. und 13. wird Weihnachten und Neujahr gefeiert, weil die Ostkirche sich nicht am gregorianischen Kalender, sondern am julianischen Kalender orientiert und deswegen das Ganze verschoben wird. Und die Weihnachtsdeko passte irgendwie nicht, die meine Mama immer hatte. Und so standen wir immer außen vor und ich habe Traditionen von außen immer so beobachtet und dachte, warum machen die das? Und als ich dann meine Frau kennenlernte, bei denen das ganz wichtig war, die Vorbereitung auf Weihnachten, erlebte ich so einen kleinen Kulturschock. Aber was ich gelernt habe, war, wie wichtig Vorbereitung ist. Und als meine Frau und ich dann auch entschieden haben, uns zu heiraten, haben wir einen Ehevorbereitungskurs gemacht. Und dort hieß es, der Satz, der über diesem Kurs stand, war, Vorbereitung versagen heißt Versagen vorbereiten. Und das war so, Prepare and Reach heißt dieser Kurs und man füllt da einen Test aus und so weiter und so fort. Das war so eindrücklich für uns, dass wir nachher auch die Lizenz gemacht haben, das auch bei anderen anzubieten. Aber dieser Satz ist mir immer wieder nachgegangen. Vorbereitungen zu versagen, keine Vorbereitung vorzunehmen, bereitet Versagen eigentlich vor. Und dieser Satz ist mir nachgegangen und ich dachte, es passt auch auf unseren Glauben hin. Es passt auch auf die Advents- und Weihnachtszeit, die mehr ist als einfach nur eine Erinnerung. Psychologen zum Beispiel sagen, Erinnerungen dienen nicht dazu, dass wir uns an alte Zeiten erinnern. Das Interessante ist, wie das Gehirn zum Beispiel mit Erinnerungen funktioniert. Wir löschen 60-70% unserer negativen Erinnerungen. Das macht das Gehirn einfach so. Wenn wir nämlich jede negative Erinnerung gespeichert haben würden, würde uns das komplett kaputt machen. Es bleiben nur die, die so besonders schmerzhaft sind. Warum ist das so? Damit wir uns erinnern, dass wir das nicht nochmal machen müssen. Mein Sohn hat das gelernt. An einen heißen Kamin packen, doofe Idee. Diese Erinnerung ist bei ihm drin. Wenn er an einen Kamin vorbeigeht, hält er Abstand. So sind die ganz schmerzhaften Erinnerungen in uns im Grunde eingebrannt. Damit wir lernen und die positiven, damit wir ermutigt werden und aus guten Erfahrungen lernen. Adventszeit heißt Vorbereitung. Adventszeit heißt Vorbereitung auf die Ankunft Jesu. Und die Erinnerungen, die wir haben, sollen nicht nur ein schönes Gefühl in uns erzeugen, sondern sollen uns helfen, uns vorzubereiten auf das Leben jetzt und hier. Auf die Ankunft Jesu in unsere Zeit. Denn Gottes Bewegung in diese Welt hat nicht aufgehört. Das haben wir letzte Woche miteinander uns angeschaut, wie die Erwartung an die Ankunft bestimmt, wie wir mit Weihnachten umgehen. Denn wenn wir nicht erwarten, dass Jesus heute ankommt, dann bereiten wir uns ganz anders vor. Wenn wir nicht erwarten, dass Christus in unsere Welt hineinkommen will, durch sein Wort, durch seine Kinder. Als er mit seinen Jüngern darüber spricht, wie es sein wird, wenn er wiederkommt, dann benutzt er eine Bilderrede, wo er zum Beispiel sagt, wo er überall war, bei den Gefangenen, bei den Schwachen. Wie war er denn da? Durch seine Jünger. Er war in den Schwachen. Denn siehe, ich war gefangen und ihr habt mir zu essen gegeben. Jesus ist da und er will immer wieder in diese Welt kommen. Wir haben uns das angeschaut anhand eines Gebetes, eines Pilgers, der in die Gegenwart Gottes kommen will. Und wir haben gesehen, wie er erwartungsvoll zu diesem Gott hingeht. Voller Anbetung, voller Lob schaut er dorthin. Und er will in die Gegenwart Gottes, weil dort der Segen ist, den wir zum Leben brauchen. Wir haben gesehen, wie er hineinschaut. Und Gott erwartet, seine Gegenwart erwartet, er sie wünscht. Und so kommt er zu diesem Entschluss, macht die Tore weit, macht die Türen auf, denn der König kommt. Wir müssen alle Hindernisse, die uns davon abhalten, wegmachen. Und wir haben gesehen, dass unsere Erwartungen wie solche Türen sein können, die etwas einlassen oder nicht, die den Zugang verwehren. Und dann ist es manchmal so, dass Jesus sagt, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer öffnet mir die Tür, damit ich einkehren kann und mit euch Gemeinschaft feiern kann? Sagt Jesus seiner Gemeinde, weil Jesus ankommen will. Und die Vorbereitung und die Erwartung zu klären ist die Grundlage, muss die Grundlage sein. Heute schauen wir uns an, wie die Vorbereitung des ganzen Menschen auf die Ankunft Gottes geschehen kann. Und wir werden konkreter und schauen uns dafür zunächst einmal einen Text aus Jesaja 40 an. Das ist ein anderer Text als der, den Judith vorgelesen hat. Auf den komme ich nachher nochmal zu sprechen. Aber Jesaja 40, dort schreibt der Prophet Jesaja an das Volk: Hört, jemand ruft. Bahnt für den Herrn einen Weg durch die Wüste. Baut eine Straße für unseren Gott und füllt die Täler auf. Ebnet Berge und Hügel. Räumt alle Hindernisse aus dem Weg. Der Herr wird kommen in seiner ganzen Herrlichkeit. Und alle Menschen werden es sehen. Der Herr selbst hat es gesagt. Mit diesen Worten ruft Jesaja diesem trauernden, diesem leidenden Volk, das gerade eine riesige Niederlage, eine Identitätskrise hinter sich hat, weil sie plötzlich nicht mehr selbstbestimmt leben können, weil sie fremdbestimmt sind, weil sie nicht mehr über ihre Zeit, über ihre Heimat, über ihr normales Leben mehr verfügen können. Sie sind Gefangene. Und dann kommt diese Botschaft, hört, hört hin, Leute, macht die Ohren auf und bahnt einen Weg. Macht den Weg frei. Keine Werbung für die Volksbank, sondern ein Ruf des Propheten: Macht den Weg frei, ebnet die Berge, füllt die Täler auf. Wovon er hier spricht, ist ein riesiges infrastrukturelles Projekt. Leute, es ist so wichtig, dass Gott kommt, sagt der Prophet Jesaja. Kein Hindernis darf mehr im Weg stehen. Und egal wie hoch der Berg oder wie tief das Tal ist, der Weg muss gerade sein, damit dieser König ohne Hindernisse bei uns ankommen kann, um uns zu befreien. Und das, was Judith gelesen hat, ist im Grunde die Erfüllung dessen, was Jesaja hier in Kapitel 40 ansagt. Er sagt, jetzt ist es soweit, packt eure Sachen und es geht zurück. Zurück, wo wir eigentlich hingehören. Und Jesaja ruft heraus und sagt, Leute, ebnet den Weg, damit Gott ankommen kann. Jesaja fordert im Grunde ein riesiges Infrastrukturprojekt für unsere Gottesbeziehung aus. Und Infrastruktur muss gut vorbereitet sein. Denn wenn wir uns mit der Ankunft eines Königs befassen, dieses Bild hat Jesaja, was er hier deutlich macht. Ein König, der in seiner ganzen Herrlichkeit kommt, mit seinem Gefolge, mit seinem Heer, der reist nicht nur auf einem einzelnen Feldweg. Der braucht eine geebnete Straße, damit er mit seinem Ross ankommen kann. Es ist interessant, in Tadschikistan habe ich einige Wanderungen gemacht und dort, es heißt der Legende nach, ist Alexander der Große dort mit seinem Heer vorbeigezogen. Und man sieht tatsächlich, dass da etwas verändert wurde. Weil er mit seinem Heer da durch ist, konnte die Landschaft nicht so bleiben. Und so wurden in den Bergen Straßen hingemacht, die nicht erst durch die Sowjetunion gemacht wurden, sondern für ihn und sein Gefolge. Und dann ist in Tadschikistan sein schönes weißes Ross angeblich ersoffen. So die Legende. Und dann wurde ein Berg extra gekappt und so weiter und so fort. Aber dieses Bild hat Jesaja, da kommt ein Herrscher und für diesen Herrscher muss der Weg plan sein. Gerade. Ein riesiges Infrastrukturprojekt, damit Gott ankommen kann. Nicht falsch verstehen. Jesaja sagt nicht, unsere Vorbereitung ist notwendig, damit Gott ankommt. Das ist es nicht. Und das sagt auch die Bibel nicht. Weil Gott ist angekommen, weil er es wollte. Weil Gott sich entschieden hat, es zu tun. Und das sagt der Prophet hier auch. Der Herr wird kommen in seiner ganzen Herrlichkeit. Und die Menschen werden es sehen. Er wird es tun. Er will es. Und wenn man Kapitel 40 liest, dann sieht man den Willen Gottes dahinter. Er will kommen. Die Frage ist, ob wir es merken oder nicht. Und für gute Infrastrukturprojekte braucht man Zeit und Vorbereitung. Es müssen Pläne geschmiedet werden, Dinge ausgeschrieben werden. Und wir sehen, wie manche Dinge sich auch verlängern. Der Berliner Flughafen ist so das beste Beispiel dafür, wie ein Infrastrukturprojekt nicht so gut gelungen ist. Und dann gibt es noch andere Infrastrukturprojekte wie diese Brücke. Die Brücke, die das chinesische Festland, Hongkong und noch eine andere Insel miteinander verbinden. Wenn ihr euch das auf der Karte anschaut, ein Riesending. Das größte und teuerste Infrastrukturprojekt bisher. Wo Menschen eine Brücke geebnet haben, damit Leute schneller zum Flughafen und in eine Stadt hineinkommen. Jahre und Jahrzehnte an Planung, viel Material, was bewegt werden musste, damit die Ankunft von Menschen erleichtert wird. Dieses Bild hat Jesaja vor Augen, wenn er sagt, das muss bei uns geschehen und wir müssen uns vorbereiten. Wir müssen uns vorbereiten, damit Gott ankommt. Wir müssen den Weg ebnen, ganz gleich, welche Hindernisse da sind. Je nachdem, wen du erwartest, wirst du viel Kraft, Zeit und Planung da rein investieren. Da wieder kurz bei der Erwartung anhängen. Es ist wichtig, diese Frage zu klären. Alles, was jetzt danach kommt, sind Folgen aus einer Erwartung, dass der König kommt. Man kann die Dinge, die gleich in den zweiten und dritten Punkt kommen, ohne Probleme einfach machen. Als Tradition. Aber sie werden leer und ohne diesen Bezug. Warum mache ich das? Und für ein Infrastrukturprojekt ist die Frage nach Zeit und Arbeit sehr, sehr wichtig. Darum schauen wir uns genau diese Sachen an. Wir schauen uns den Umgang und die Vorbereitung unserer Zeit an. Und wir schauen uns auch, wie wir mit unseren Leibern, mit unseren Körpern uns auch vorbereiten können. Und wenn es um die Vorbereitung der Zeit geht, sagt uns Paulus in Epheser 5, Vers 16, macht das Beste aus eurer Zeit, gerade weil es schlimme Tage sind. Kauft die Zeit auf, sagt Paulus. Paulus macht deutlich, diese Ressource an Zeit, die wir haben, muss weise eingesetzt werden. Und er benutzt hier ein sehr schönes Wortspiel oder ein sehr schönes Bild. Er sagt nicht nur, mach das besser, also nutzt die Zeit, nicht carpe diem, sondern er sagt, kauft die Zeit aus. Also investiert, damit ihr etwas bekommt, damit ihr die Zeit kaufen könnt. Weil unsere Zeit ist wichtig. Es ist etwas, was außerhalb von uns ist, aber trotzdem uns und unser Leben bestimmt. Zeit hat jeder gleich viel. 24 Stunden. Wir haben dieselben Voraussetzungen, aber unterschiedliche Anfragen. Unterschiedliche Dinge prasseln auf uns ein. Und vielleicht ist eine dieser Sachen auch Weihnachten. Vielleicht ist es wirklich Weihnachten und wir sagen, ja, Advent und Weihnachten. Ich hoffe, das funktioniert jetzt gleich. Und ich werde hier vorne zu sehen sein. Mach mal. Ja, sehr gut. Ich hoffe, ihr könnt das lesen. Wenn nicht, wisst ihr, dass hier Weihnachten steht. Weihnachten, das ist ja das, worauf wir uns jetzt zubewegen. Ein tolles Fest, die Ankunft Gottes. Doch im Alltag kommt neben Weihnachten ja noch so ein bisschen mehr dazu. Da kommt plötzlich der Paketbote und erinnert uns, wir haben noch nicht so viele von denen. Wir brauchen ja noch Geschenke. Ach so, und dann ruft noch jemand aus der Gemeinde an, weil da ist noch was zu tun für die Gottesdienste. Und ich habe das Telefonat hinter mir und pack meine Tasche für die Arbeit. Und da erinnere ich mich, da war ja noch was. Das Projekt für die Arbeit, das muss noch dringend erledigt werden. Die Dinge müssen fertig sein. Vielleicht eine Arbeit, die zu Hause fertig gemacht werden muss. Ein Projekt, vor dem ich mich eigentlich scheue. Und dann kommen vielleicht noch die Familienangehörigen und sagen, du Johann, wir wollen eigentlich bei euch feiern. Das ist schon eine schwere Kiste, oder? Und dann sind da noch so diese Kisten in meinem Leben, die liegen so im Keller und ich weiß gar nicht, was da alles drin ist. Die habe ich wirklich aus unserem Keller mitgenommen. Ich weiß, was da drin ist, aber kennt ihr das? Und dann ist das so deine ganz persönliche Baustelle. Vielleicht Konflikte. Vielleicht Dinge, die du schon länger mal geklärt haben musst. Und bei all diesen Paketen siehst du Weihnachten nicht mehr. Weil du die To-Dos, weil du die Anforderungen an dich, weil du all das siehst, spürst, wahrnimmst, aber Weihnachten irgendwie verschüttet ist. Und wenn Weihnachten dann kommt und alles wegfällt, dann siehst du es und denkst, boah, eigentlich bin ich zu müde. Eigentlich kann ich nicht mehr. Wir leben in einer der schnellstlebigsten Zeiten, die es je gab. Du kannst mal auf dieses Bild kommen. Und vielleicht sieht es nicht so ordentlich aus bei dir, sondern eher so. Und du hast Weihnachten komplett aus dem Blick verloren. Du bist so schnell unterwegs, dass du eigentlich keine Lust mehr hast und anhalten willst. Paulus sagt nicht einfach nur, hey Leute, chillt mal. Sondern sagt, kauft die Zeit aus. Die Zeit auskaufen heißt, sich zu vergegenwärtigen, was ist es mir wert, diese Dinge zu machen oder nicht zu machen? Was bin ich bereit zu investieren für Konfliktlösung? Was bin ich bereit zu investieren in meine Arbeit? Was bin ich bereit zu investieren in die Gemeinde? Wie viel Zeit bin ich bereit zu opfern? Vielleicht auch an Vergnügen, Weihnachtsmärkten, aufwendige Deko, ein aufwendiges Weihnachtsmenü. Wie viel bin ich bereit für diese einzelnen Punkte zu investieren? Denn wir haben alle gleich viel. Die Frage ist, wie viel ist es uns wert, dass wir investieren? Und ich erwarte nicht von euch, dass ihr alle eure Verpflichtungen, weil bei der Arbeit hat der Arbeitgeber ja so einen gewissen Anspruch, was ihr leisten müsst. Was ihr auch haben darf, der bezahlt euch ja auch dafür. Die Frage ist, ob wir an anderen Stellen vielleicht Prioritäten setzen und sagen, okay, die Konfliktlösung habe ich viel zu lange aufgeschoben und ich gehe eine Sache an. Und man nimmt die Kiste und man sortiert. Das Auskaufen der Zeit heißt nicht, dass ich gedankenlos drangehe, sondern das Auskaufen der Zeit heißt, ich priorisiere, was wirklich wichtig ist. Wofür ich bereit bin, mich und mein Leben zu investieren. Vielleicht mal keine Serien schauen. Das Handy bis Weihnachten weglegen. Soziale Medien sperren oder. Das ist für die jungen Leute. Für die Älteren heißt es vielleicht lasse ich Dinge in meiner Garage einfach Dinge in meiner Garage sein. Oder andere Projekte, die unbedingt sein müssen. Wie wichtig sind sie wirklich? Vielleicht ist es dran, dass du einfach mal Dinge neu sortierst und jeden Tag etwas Zeit herauskaufst, damit das in deinen Alltag hineinkommt. Damit Weihnachten in deinen Alltag hineinkommt. Indem du 5 Minuten nimmst und mit deiner Familie, mit deinem Partner, mit Freunden eine Andacht liest. Bei einem Tee. Solange ihr einen Tee trinkt, wird eine Andacht gelesen, kurz gebetet. Fertig. Ich versuche mit meinen Jungs zum Beispiel sehr bewusst, die stehen unterschiedlich auf. Der eine hat so die Angewohnheit, so um 6 aufzustehen, der andere manchmal früher. Und jetzt sind sie ganz heiß, weil die wissen, wo der Adventskalender ist. Die wachen auf, die sagen, Papa, ich will den Adventskalender öffnen. Und ich sage, nein, das machen wir als Familie. Aber das ist so unfair. Dein Problem. Wir machen das gemeinsam, weil es unsere Zeit ist, durch diese Erwartung der Hoffnung Weihnachten so ein bisschen hineinzubringen. Es ist nichts Großes, aber eine bewusste Entscheidung. Und vielleicht gibt es in deinem Leben bewusste Entscheidungen, Dinge, die du angehst, damit das nicht untergeht in dem ganzen Haufen an Dingen, sondern ganz neu Priorität gewinnt. Und das wird dich etwas kosten. Es wird vielleicht bedeuten, dass du etwas aufgeben musst, um etwas Neues zu kriegen. Vorbereitung durch bewusste Nutzung der Zeit ist das, wozu Paulus uns im geistlichen Leben auffordert. Diese Epheser-Passage steht in der Beschreibung, wie Jüngerschaft gelebt wird. Kauft die Zeit aus, weil die Tage böse sind. Das nächste ist die Vorbereitung durch körperliche Handlung. Und dafür ein Bild. Die Bibel geht davon aus, dass der Mensch nicht nur einen Körper hat, eine Seele hat und einen Geist hat. Wenn wir in den Schöpfungsbericht gehen, dann sehen wir, der Mensch ist eine Seele. Das ist nicht etwas, was in mir drin ist, so als ein gesonderter Teil, sondern all das bin ich. Ich bin mein Körper. Und wenn ich auferstehe, ich würde mir wünschen, dass ich 2 Meter wäre. Werde ich wahrscheinlich nicht. Sehr wahrscheinlich. Mein Leib wird verwandelt werden, aber ich werde nicht in 2 Meter verwandelt werden. Weil ich bin klein. Und das ist okay so, weil Gott gesagt hat, den Johann mache ich klein, damit alle Leute über ihn lachen können, auch in der FEG Exeter. Weil das zu mir gehört und es ist okay. Das bin ich. Und meine Seele ist nicht ein Teil irgendwie außerhalb von mir, sondern sie gehört zu mir. Und mein Geist, also die Seele als der Ort der Gefühle, der Wahrnehmung, der Empfindung und der Geist als mein Bewusstsein, mein Ich, mein Denken und mein Bewusstsein, das Gott auch begegnen kann, ist nicht irgendwie ein gesonderter Teil von mir, sondern das bin ich. Und wenn die Bibel über Nachfolge und Erwartung spricht, dann trennt sie das nicht, sondern an ganz vielen Stellen ist der Körper der erste Teil, der angesprochen wird. Wenn zum Beispiel Paulus über Nachfolge spricht, nimmt er immer wieder das Thema der Sexualität mit hinein. Darum soll es jetzt nicht gehen, aber die Argumentation ist für ihn sehr deutlich. Jeder von euch soll lernen, mit seinem eigenen Körper in heiliger und ehrenhafter Weise umzugehen. Mit eurem Körper. Nicht, Leute, macht euch fromme Gedanken, lest Andachten und denkt über die Größe der Adventszeit nach. Das sind inwendige Prozesse. Paulus sagt, jeder von euch soll lernen, mit seinem eigenen Körper in heiliger und ehrenhafter Weise umzugehen. Folgt nicht den leidenschaftlichen Begierden, wie es die Heiden tun, die Gott nicht kennen. Er sagt, Leute, durch die Ankunft Jesu hat sich etwas verändert. Ihr wurdet gereinigt als Menschen und euer Körper muss diszipliniert werden. Ihr müsst mit eurem Körper genauso euch vorbereiten auf die Ankunft und die Gegenwart Gottes. Und das sagt er im ganzen Kontext von sexueller Reinheit und Unreinheit. Es geht mir nicht um das Thema, sondern es geht mir um die Argumentation. Denn diese Argumentation haben wir durch die gesamte Bibel hindurch. Jeder, der von euch Levitikus gelesen hat, der war irgendwann mal leid, diese Passagen und das macht unrein und das macht unrein und das macht unrein zu lesen. Und welche Sachen es da alle gab. Aber da ist dieses Denken drin, mein körperliches Handeln hat Folgen für meine Seele und für meinen Geist, also für die Möglichkeit, Gott zu begegnen. Das war im Alten Testament sehr deutlich. Wenn ich Blut anfasse, werde ich unrein. Mein Körper wird unrein und dadurch kann ich nicht mehr Gott. Deswegen war Arzt einer der schlimmsten Berufe für Juden. Weil sie durch die Berührung von Blut sofort unrein wurden und Gott nicht mehr begegnen konnten. Und Jesus macht deutlich, durch mich und mein Kommen seid ihr nicht mehr rein dadurch, was außerhalb ist, sondern durch das, was von euch herauskommt. Aber der Körper spielt immer noch eine wesentliche Rolle. Auch die Feste, die dort erklärt werden, werden ausführlich beschrieben. Und es sind immer wieder körperliche Handlungen, die beschrieben werden, um einen inneren Zustand zu verändern. Wir gehen oft den anderen Weg. Wir sagen, ich fühle mich nach etwas, also etwas in mir passiert, und dann drücke ich es körperlich aus. Und wir machen oft eine Einbahnstraße im Namen der Authentizität. Wir sagen, nur wenn ich mich danach fühle, mache ich das und das. Die Bibel würde nie so vorgehen. Sondern sie sagt, das ist eine Straße in beide Richtungen. Mach das und das und dann wird das und das passieren. Warum ungesäuerte Brote? Warum feiern die Leute noch nach wie vor mit ungesäuerten Broten das Passafest? Damit durch eine körperliche Handlung ein innerer Zustand deutlich gemacht wird. Zur Erinnerung, damit etwas gegenwärtig wird. Warum fordert Paulus die Leute auf, erhebt eure Hände zum Gebet? Weil durch die Körperhaltung irgendwann der Körper hinterherkommt. Und selbst Wissenschaft hat das belegt. Es gibt so einen Trick. Wenn ihr euch schlecht fühlt, gerade bei so schlechtem Wetter, nehmt einen Stift und stellt euch, ich glaube, ab 5 Minuten wirkt es schon, so vor den Spiegel. Genau, nicht nur das doofe Bild, was ihr dann seht, wird euch zum Lachen bringen, sondern tatsächlich durch die Muskulatur, die ihr hier anspannt, um den Stift nicht kaputt zu beißen, aktiviert das Gehirn die Sensoren und sagt, warte mal, wenn du diesen Muskeln benutzt, bist du eigentlich glücklich. Und dann werden Hormone ausgeschüttet. Sowas nennt man Biohacking. Also ihr überlistet im Grunde euren eigenen Körper damit. Also unsere Haltungen haben eine Folge auf das, wie es in uns drin aussieht. Genauso wie unser Innerstes Ausdruck finden sollte in unserem Körper, wie Paulus das sagt. Er sagt, ihr gehört zu Christus, also verändert euren Leib. Er sagt, Leute, das und das gehört nicht mehr und das müsst ihr lernen. Da müsst ihr euch vorbereiten. Das gehört zusammen. Was also tun? Wie kann man den Körper darauf vorbereiten, auf die Ankunft Jesu? Traditionen sind ein wichtiger Teil davon. Gerüche, Speisen. Bei den Festen, die beschrieben werden bei den Juden, spielen Speisen eine wichtige Rolle. Die bitteren Kräuter, das salzige Wasser, das Ei und. Speisen spielen eine wichtige Rolle. Aber auch bewusste körperliche Vorbereitung. Zum Beispiel durchs Fasten. Ist euch bewusst, dass die Adventszeit eigentlich eine Fastenzeit ist? In der Westkirche 4 Wochen, in der Ostkirche 6 Wochen. Aber nicht Wasserfasten, denn das Fasten endet, also Wasserfasten heißt nur Wasser trinken und nichts essen, denn die Fastenzeit endet am Heiligen Abend. Und wenn man dann nur Wasser fastet, wird einem das Weihnachtsessen nicht gut bekommen. Deswegen verzichtet die Ost- und eigentlich auch die Westkirche während dieser Zeit auf Fleisch, Alkohol, Milchprodukte, Zucker und Öle. Also eine Form des Daniel-Fastens. Ein bewusster Verzicht des Körpers, nicht um sich zu peinigen, sondern um deutlich zu machen, es gibt etwas, was wichtiger ist als meine körperlichen Bedürfnisse. Das sagt Paulus hier. Er sagt, Leute, folgt nicht euren leidenschaftlichen Bedürfnissen. Also folgt nicht einfach nur jedem Impuls, den euer Körper euch sendet. Oh, ich habe jetzt Bock auf einen Döner. Oh, ich habe jetzt Bock auf darauf und darauf. Oh, ich habe jetzt Bock, mit einer anderen Frau zu schlafen. Geht nicht. Du darfst diesen Impulsen nicht folgen, sagt Paulus. Und genauso auch bei der Vorbereitung auf Advent und Weihnachten. Die Ankunft Jesu ist so wichtig, dass ich mich bewusst zurückhalte, gewisse Speisen zu essen, damit das Fest seiner Ankunft umso wichtiger ist. Durch Fasten wirst du dir nicht Gottes Liebe verdienen, aber du wirst aufmerksamer sein für seine Gegenwart und sein Leben. Denn wenn du plötzlich auf etwas verzichtest und sagst, wie Jesus es in der Versuchungsrede sagte, der Mensch lebt nicht nur vom Brot, nein, vielmehr lebt er von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Setzt du eine innerliche Priorität und sagst, deswegen verzichte ich darauf. Dann fängt deine körperliche Handlung an, dein Inneres zu prägen und zu verändern. Und es gibt noch andere Dinge, die dazu führen könnten. Und ich möchte dir Mut machen, zu schauen, was für dich dran ist. Bitte nicht anfangen zu fasten, gerade diejenigen, die Medikamente nehmen, ohne vorher mit eurem Doktor gesprochen zu haben. Aber vielleicht ist es dran, auf dich zu verzichten. Wenn du jünger bist, keine Medikamente nimmst, dann probier mal das Fasten. Es gibt gute Informationen dazu, gute Sachen zu machen. Ich habe positive Erfahrungen damit gemacht. Es geht nicht darum, und ich wiederhole es nochmal, Gott gnädig zu stimmen. Beim Fasten geht es darum, durch den Körper auszudrücken, Jesus, du bist wichtiger als alle Speisen, die ich zu mir nehme. Du allein bist genug. Deine Ankunft, deine Gegenwart reicht. Vielleicht ist es aber nicht Fasten. Vielleicht ist es für dich eine Art der Gebetshaltung, dass du auf Knien mit offenen Armen vor Gott bist in deiner stillen Zeit. Bewusst diese Haltung hast, auch wenn sie sich fremd für dich anfühlt, aber deutlich machst, Jesus, so leer wie meine Hände sind, so leer bin ich vor dir und ich möchte, dass du sie füllst. Vielleicht ist es aber auch Spenden, durch eine körperliche Handlung etwas geben, um deutlich zu machen, Jesus, ich will für dich das hier geben und noch viel mehr. Vielleicht ist es Salbung und Segnung, eure Kinder, euren Partner zu salben und zu segnen. Auch das eine körperliche Handlung mit Öl, da wird es plötzlich greifbar. Und viele andere Sachen. Das Singen ist auch ein tolles Beispiel dafür. Wir singen mit unserem Leib. Wir singen mit unserem Leib, aber ihr merkt, irgendwann erreicht es mehr als euren Leib. Es erreicht euer Innerstes. Vielleicht euer Gefühl, weil ihr das Lied so mögt und so tolle Erfahrungen damit habt. Aber vielleicht trifft es euch dann irgendwie auch in eurem Geist, wo ihr merkt, ja, das bin ich. Merkt ihr, wie die körperliche Vorbereitung viel mehr ist, als einfach nur eine Handlung zu vollziehen. Und heute machen wir etwas, was ganz klar dazu gehört, das Abendmahl, was wir feiern, ist eine körperliche Handlung, die unser Innerstes vorbereiten soll. Und wir feiern bei diesem Abendmahl die Gegenwart dieses lebendigen Gottes. Und ich lade dich ein, dass wenn du in Beziehung mit diesem lebendigen Gott bist, dass du an diesem Abendmahl teilnimmst und es ganz bewusst einnimmst und dass es dich vorbereitet auf seine Ankunft, ganz neu in deinem Leben. Denn in diesem Mahl sagt Jesus dir zu, du gehörst zu meinem Leib. Du gehörst zu mir und meiner Familie. Nichts wird dich mehr trennen von meiner Liebe. Und ich lade euch ein, dieses Mal bewusst zu feiern. Bewusst. Weil vielleicht Dinge in eurem Leben sind, die weggeräumt werden müssen, die ihr nicht mehr alleine schafft, neu sortiert werden müssen, wo du Jesu Hilfe für brauchst. Dinge, die du vielleicht schon seit Jahren mit dir herumschleppst und nicht los wirst. Im Mahl des Herrn kannst du sie abgeben und seine Gegenwart empfangen. Darum, liebe FEG Exertal, ebnet den Weg. Mit Zeit, mit Körper, und nächste Woche schauen wir uns noch an, wie wir uns vorbereiten mit Seele und Geist. Aber lasst uns jetzt gleich auf diesen Herrn schauen und miteinander singen diese Gnade, wo wir uns diese Liebe nochmal neu vor Augen halten. Amen.